Digital mobil im Alter. Der Podcast für Senioren. Von der Stiftung Digitale Chancen und O2. Am Mikrofon Daniel Finger. Hallo und herzlich willkommen zu Digital mobil im Alter, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist Daniel Finger. Wir wollen mit unserem Podcast älteren Menschen Mut machen, die digitale Welt zu erkunden. In Zeiten wie diesen ist das wichtiger als jemals zuvor und einfacher, als sie vielleicht glauben. Gerade in der Corona-Krise haben viele von uns gemerkt, wie hilfreich digitale Angebote sein können. Und auch wenn es in den letzten Monaten in den Medien und in unserem Alltag um fast nichts anderes ging als um Corona, möchte ich in dieser Folge darüber sprechen. Konkret darüber, wie Senioren sich verhalten sollten, im Alltag und bei Arztbesuchen zum Beispiel. Darüber, wie sie mit Risiken umgehen und wie digitale Angebote helfen können. Ich freue mich sehr, dass ich Dr. Magnus Heyer für ein Gespräch gewinnen konnte. Er ist Neurologe mit einer Praxis in Castrop-Rauxel und ein äußerst gern gehörter Gast in meinen Radiosendungen und Podcasts. Und er ist dem Projekt Digital mobil im Alter schon lange verbunden. Da wir in der letzten Zeit wieder gesehen haben, wie einige sich doch unvernünftig verhalten, in Fleischfabriken in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel und öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin, um nur zwei Beispiele zu nennen, habe ich Magnus Heyer gefragt, wie er das Verhalten der Menschen im Großen und Ganzen beurteilt.
Ich habe ganz stark den Eindruck, dass die allermeisten sich schon ziemlich klug verhalten. Und es gibt vielleicht zwei entscheidende Dinge in der Summe. Das eine ist die schlichte Zahl von Infektionen draußen und drinnen. Wir wissen, dass nur eine von 20 Infektionen draußen stattfindet und 19 von 20 Infektionen drinnen. Das heißt, es spricht wirklich alles dafür, so viel Zeit, wie es geht und so viel Kontakte, wie man eben hat, draußen zu treffen und nicht in geschlossenen Räumen. Dass man also wirklich, draußen ist man nicht auf der 100% sicheren Seite, aber sozusagen auf der 90 oder auf der 95% sicheren Seite. Das ist entscheidend. Wir wissen jetzt immer mehr, immer eindeutiger, dass diese kleinen flüchtigen Schwebteilchen die entscheidende Infektionsquelle sind. Die sind sehr flüchtig und die verflüchtigen sich im Freien, wohingegen eben in geschlossenen Räumen wir eben immer noch ein deutliches Infektionsrisiko haben. Das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, plus Maske.
Mhm. Würdest du älteren Menschen im Moment raten, auch ihre Familienangehörigen, wenn sie sich das überhaupt natürlich aussuchen können, weil sie zum Beispiel nicht auf deren direkte Unterstützung angewiesen sind, nur draußen zu treffen?
Das ist eine Frage, die kann man nicht pauschal fällen. Das ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Es geht ja bei einigen nicht, weil sie gar nicht raus können, weil sie gar nicht an einen Ort kommen, wo man sich draußen treffen könnte. Wenn man die Alternative hat, ist draußen sicherlich die bessere Idee. Wenn man die Alternative nicht hat, muss man selber einfach entscheiden, was ist mir dieser Besuch wert? Und beide Entscheidungen zu sagen, ich möchte auf Nummer sicher gehen und ich möchte meine Verwandten jetzt nicht treffen, meine Freunde nicht treffen oder ich weiß, dass es ein gewisses Risiko gibt, ich will es aber ausdrücklich eingehen, was übrigens die meisten wirklich alten Leute in meinem Bekanntenkreis so tun. Beide Entscheidungen sind im Prinzip richtig. Es gibt ja kein richtig und kein falsch, sondern es ist eben eine Werteentscheidung.
Mhm. Du hast gesagt, die meisten Älteren in deinem Bekanntenkreis sind eher, sagen wir mal, risikofreudig oder haben wenig Angst?
Ja, würde ich so sagen. Denen ist klar, dass sie, wenn sie zum Beispiel ihre Enkel sehen, ein gewisses Risiko eingehen und sie sagen sich aber, dass sie es ausdrücklich tun wollen, dieses Risiko einzugehen. Mhm. Wir Jüngere sind es gewöhnt, exakt null Risiken zuzulassen. Manche Dinge blenden wir aus. Also wenn wir wie ein Idiot über die Autobahn fahren, denken wir irgendwie, wir hätten es im Griff, haben wir nicht. Aber im Grunde akzeptieren wir gar keine Risiken. Die Älteren sind anders sozialisiert, die akzeptieren Risiken. Abgesehen davon kennen die auch viele Risiken. Mhm. Jetzt einfach ein Jahr auf Besuche zu verzichten oder so, beinhaltet das Risiko, dass man die Leute dann möglicherweise gar nicht mehr sieht. Also ich kann schon verstehen, dass diese Leute Risiken anders einschätzen, nicht einschätzen, sondern eben anders einordnen, als ich es für mich tue oder vor allen Dingen deutlich jüngere Leute es für sich tun.
Wie sollten sich ältere Menschen bei Arztbesuchen verhalten? Ich habe in den letzten Wochen gehört, also zum Beispiel, dass Leute gar nicht zum Arzt gehen, auch mit schlimmsten Krankheiten und ganz eindeutigen schlimmen Symptomen, weil sie Angst haben, sich dort mit Corona zu infizieren.
Uns wird erst in Kürze klar werden, wie groß das Problem eigentlich ist. Mhm. Es gibt einige Vorsichtsmaßregeln, wie zum Beispiel einen Mundschutz zu tragen, okay, oder sich die Hände zu desinfizieren, okay, oder zum Beispiel zu begreifen, dass die Arztpraxis im Prinzip ja schon im Aufzug anfängt oder im Treppenhaus und dass ich eben auch da schon natürlich den Mundschutz aufsetzen sollte. Mhm. Aber die allermeisten Ärzte, die ich kenne, verhalten sich so, dass wirklich das Risiko in der Arztpraxis so reduziert ist, wie es irgendwie sein kann. Mhm. Und die wirkliche Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass Leute aus Angst vor einer Infektion nicht zum Arzt gehen und dann möglicherweise Dinge verschleppen, die sie am Ende wirklich umbringen. Also wer mit einem Druckgefühl, einem plötzlichen Druckgefühl über den Brustkorb und dem Gefühl, das könnte ein Herzinfarkt sein, aus Angst vor einer Infektion nicht zum Arzt geht, der wägt die Güter wirklich falsch rum ab. Die Arztpraxen sind immer noch ziemlich leer und da werden Dinge verschoben, die möglicherweise gefährlich sind. Also ich glaube, dass es da auch wirklich schon ganz tragische Verläufe gegeben hat, von denen wir erst in der Nachschau erfahren werden.
Und ich nehme an, die überwiegend verantwortungsvollen Ärzte, von denen du gesprochen hast, das erkennt man eben daran, die sorgen für Abstand in den Wartezimmern, machen möglicherweise Termine, vermeiden es einem, die Hand zu schütteln, tragen vielleicht selber auch Mundschutz, sagen einem, man soll bitte möglichst auch Mundschutz tragen und so weiter und so fort.
Ja klar, das sind all die Dinge, die überall gelten. Die gelten in Arztpraxen, nicht mehr und aber eben auch nicht weniger als in jedem Restaurant, in jedem Laden, in jedem alles.
Du hast ja gerade gesagt, wenn man starke Beschwerden hat, dann soll man unbedingt zum Arzt gehen oder auch den Notarzt rufen, ist völlig einleuchtend. Wenn man leichte Beschwerden hat oder wenn man irgendwas hat, mit dem man sich so plagt, wo man aber ab und zu zum Beispiel zum Checkup soll oder mal eine Frage hat, was macht man dann im Moment, wenn man ja nicht unbedingt zwangsläufig in einem Innenraum, also in einem Wartezimmer sitzen möchte? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, es gibt eine Sache, die im Grunde längst überfällig ist und die sich vielleicht sogar durch die Corona-Sondersituation durchsetzen könnte oder zumindest stärker durchsetzen könnte, das ist die Videosprechstunde. Technisch ist das ja überhaupt kein Problem. Technisch ist es sehr einfach, Patienten an dem Computer sitzen zu haben und sich dann eben mit Videobild mit ihnen zu unterhalten. Ich hätte gerne tatsächlich ein Videobild von dir, weil ich durch das Bild, durch die Sprache, durch die Mimik einige Dinge schon beurteilen kann und weil es persönlich rüberkommt. Ich glaube, dass es auch bei anderen Ärzten zunehmend im Kommen ist. Ich glaube, es hat noch keine riesige Bedeutung, aber das könnte jetzt eben zunehmen, durch den Widerwillen, sich in ein übervolles möglicherweise Wartezimmer zu setzen. Hinzu kommt die Tatsache, dass es ja eben einfach praktisch ist, in unterversorgten ländlichen Gegenden, wo man einfach nicht zum Arzt kann, weil man es entweder körperlich nicht kann, weit zu fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht kann, ist eine Videosprechstunde ungemein praktisch, nicht beim Erstgespräch, und nicht in allen Situationen, aber doch sehr häufig und sehr erleichternd.
Und sind wir mal ehrlich, wenn man vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß ist. Ich habe mich neulich mit einer Freundin getroffen, die ist 97, die sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Die hat natürlich auch gar nicht Lust, immer zum Arzt zu gehen. Selbst wenn sie mitten in der Innenstadt in Berlin lebt, ist es für sie viel bequemer, wenn sie zu Hause bleiben kann. Und für solche Menschen ist es natürlich auch eine super Gelegenheit.
Genau. Man verliert allerdings wiederum eine Kleinigkeit, nämlich den Kontakt zu anderen Patienten. Das ist jetzt nicht Teil des Arztbesuches. Aber ein bisschen vielleicht doch, dass die Leute wirklich...
Für manche vielleicht.
Ja, genau. Das kommt ein bisschen auf die persönliche Einstellung an. Aber für viele ist einfach das Gespräch, der Austausch mit anderen, vor allen Dingen für Leute, die sehr alleine leben, ist der Austausch mit anderen dann durchaus wichtig. Also insofern ist die Videosprechstunde kein Allerheilmittel, aber sie ist schon eine Teillösung eines Problems. Und jetzt in Corona-Zeiten zumal.
Ich weiß, dass überall auf der Welt geforscht wird nach Impfungen, nach Heilmitteln. Wie weit sind wir davon weg?
Kann keiner einschätzen, aber es gibt einige sehr vielversprechende Dinge. Es gibt einige Impfungen in der Pipeline, von denen man A, nicht weiß, wie gut sie vertragen werden und B, nicht weiß, wie gut sie wirksam sind. Aber es gibt eben auch einige. Wenn also einige Medikamente ausfallen, dann sind immer noch einige andere da. Zweitens gibt es mittlerweile Medikamente, die vor der Zulassung stehen. Also es gibt zum Beispiel ein Medikament Remdesivir, bei dem jetzt eine beschleunigte Zulassung beantragt und ich glaube auch bewilligt wurde. Das ist ein Medikament, das den Verlauf der Krankheit deutlich weniger heftig machen soll, weil es das Virus an der Replikation hindert. Und dann müsste man noch dieses Medikament oder eines von den anderen, die eben in der Pipeline sind, möglichst schnell geben, in einer möglichst frühen Phase. Und dann könnte es sein, dass es sinnvoll ist, das durch die Nasenschleimhaut zu geben, also als Spray, als Tropfen, als Inhalation, sodass es eben sehr lokal und sehr präzise wirksam werden kann. Und all diese Dinge sind tatsächlich vielversprechend. Es sieht so aus, als würden wir der Krankheit, dem Virus, nicht mehr lange hilflos gegenüberstehen.
Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass viele Senioren mit dem Risiko relativ entspannt umgehen. Trotzdem vielleicht nochmal die Frage, wie sieht das in einem Land wie Deutschland aus mit einem sehr gut funktionierenden Krankensystem, mit vielen Kliniken, wenn man hier erkrankt? Hat man hier bessere Chancen als beispielsweise in Norditalien?
Ich weiß nicht genau, wie es im Moment in Norditalien ist, aber wir haben hier sicherlich bessere Chancen als in den allermeisten anderen Ländern. Aus mehreren Gründen. Wir haben hier ein besseres Testsystem. Ich weiß schneller, wo ich dran bin. Wir haben hier eine bessere ambulante und auch eine bessere stationäre Versorgung. Das heißt, ich kriege schnell einen Ansprechpartner. Wir haben sehr viele Intensivbetten. Also ich weiß nicht, ob wir da Weltrekordhalter sind. Wir gehören aber jedenfalls zu den Ländern mit den relativ zur Bevölkerung den allermeisten Intensivbetten. Und wir haben eine hohe Anzahl von Beatmungsplätzen. Nicht jeder, der zum Beispiel beatmet wird, ist damit automatisch gerettet. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Verlauf zu überstehen, ist in Deutschland größer als in fast allen anderen Ländern. Also insofern bin ich im Moment schon sehr froh, hier zu sein.
Magnus, es gibt viele Debatten um die Corona-App und wir werden uns in dieser Podcast-Reihe damit auch noch ganz ausführlich beschäftigen. Aber mich interessiert deine Meinung als Arzt. Gerade die Älteren, die jetzt zuhören, die wir ja ermuntern wollen, auch mal sich ein Smartphone oder ein Tablet zu schnappen, damit mobil im Internet auch unterwegs zu sein. Was würdest du denen raten? Ist es eine gute Sache, diese App zu installieren und zu nutzen?
Ich verstehe überhaupt nicht, was man gegen diese App haben kann. Mhm. Diese App ist doch für mich ganz egoistisch nur von Vorteil. Diese App teilt mir irgendwann mit, dass ich einer Person gegenüber gesessen habe, eine gewisse Zeit lang gegenüber gesessen habe, in einem sehr geringen Abstand gegenüber gesessen hat, die hinterher Corona-positiv getestet wurde. Dieses Wissen allein ist doch für mich Gold wert, weil ich dann auch ohne Symptome in einer potenziell sehr frühen Phase einer Infektion einen Test machen lassen kann. Ich werde diese App mehr nutzen, als vorgeschlagen ist. Sobald ich also die Nachricht bekommen würde, dass ich mit jemandem Kontakt hatte, der Corona-positiv getestet wurde und ich insofern ein Verdachtsfall bin, bis zum Beweis des Gegenteils. Ich werde sofort einen Test machen, ich werde ihn ganz schnell machen und ich werde mich dann, und das ist eben der weitergehende Begriff, ich werde mich dann erstmal bis zum Beweis des Gegenteils als Corona-positiv betrachten. Ich werde Leute in meiner Umgebung, die ich für sehr gefährdet halte, weil sie chronisch krank sind, weil sie alt sind, so lange, bis ich nicht sicher weiß, dass ich gesund bin, auf keinen Fall besuchen. Mhm. Insofern ist das doch eine lebensrettende Sache für mich und für meine Umgebung. Mhm. Ich verstehe niemanden, der sich diese App nicht herunterlädt. Sie schützt meine Daten, weil die App gar nicht weiß, wo ich bin. Sie weiß nur, dass wir beide uns getroffen haben. Sie weiß noch nicht mal, wo. Mhm.
Wenn ich als älterer Mensch, der vielleicht zur Risikogruppe gehört, die Meldung bekomme über die App, ich hatte mit jemandem Kontakt, der Corona-positiv ist. Kann mir das irgendwie auch nützen, wenn ich möglicherweise rechtzeitig ganz früh zum Arzt gehe oder mich zumindest beim Arzt melde?
Selbstverständlich. Erstmal kann ich sofort einen Test machen. Gut. Dann kann ich sehr schnell Medikamente unter Umständen dann auch nehmen, die je besser wirken, je früher sie wirken. Mhm. Und ich kann meine Umgebung vor mir schützen. Denn wichtig bei dieser Erkrankung ist ja die Tatsache, dass ich infektiös bin, bevor ich überhaupt merke, dass ich eine Infektion habe. Wenn ich die ersten Symptome habe, dann habe ich weit mehr als die Hälfte meiner Infektionen, die ich weitertrage, statistisch gesehen, habe ich schon weitergegeben. Und das zu durchbrechen, ist doch für mich und für meine unmittelbare Umgebung Gold wert. Insofern, ich finde diese App wirklich gut und total richtig, wichtig und das ist das, was wir jetzt gerade brauchen.
Das war Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer im Gespräch. Links zur Corona-Warn-App sowie zu vielen Ratgebern im Internet finden Sie wie immer unter www.senioren.telefonica.de. In jeder Folge dieses Podcasts kommt Markus Becker zu Wort. Er arbeitet an der O2-Hotline und kennt sich aus mit Geräten, Software und er kann helfen bei fast allen Problemen und Problemchen in dieser Angelegenheit. Dieses Mal sprechen wir über die Vorteile von Smartphones und Tablets und darüber, wie sie unter Umständen Leben retten können. Markus, du hast uns erzählt, dass ältere Menschen manchmal, wenn sie noch ein sehr altes Handy haben, sagen, oh, auf ein Smartphone umzusteigen, das ist mir zu technisch und zu kompliziert, ich verstehe das vielleicht nicht. Und du hast sehr viel Mut gemacht zu sagen, nein, man kann das lernen und man sollte das auch lernen, weil man sehr, sehr viele Vorteile davon hat. Lass uns doch über die jetzt mal sprechen. Warum sollte man sich so ein Gerät anschaffen? Was kann es alles? Was ist der Vorteil, gerade wenn ich etwas älter bin?
Wenn ich erstmal allgemein altersunabhängig davon anfangen soll. Warum denn jetzt gerade ein Smartphone und kein normales, in Anführungszeichen, Telefon, was telefonieren kann und SMS schreiben kann? So bietet ein Smartphone jede Menge Vorteile. Ich kann es als Kommunikationsgerät in jeglicher Form benutzen. Ich bin nicht nur auf die Telefonie angewiesen, sondern kann in Zeiten von WhatsApp und Social Media all diese Kommunikationsmedien auf dem Smartphone nutzen. E-Mail-Verkehr kann ich machen. Wenn ich eine längere Zugreise mache, 1-2 Stunden im Zug sitze, kann ich mir einen Film ansehen, ich kann ein Hörspiel hören oder ich kann Musik hören. Oder aber ich kann auch in Anführungszeichen arbeiten, indem ich eben vorhatte, jemandem einen Brief zu schreiben und den dann zum Beispiel in einem Textverarbeitungsprogramm, was ich mir auf einem Smartphone installieren kann, zu verfassen oder ein Schriftstück im Allgemeinen zu verfassen. Selbst da gibt's noch eine Steigerung. Ich bin heute nicht mehr nur darauf angewiesen, das alles auf dieser Mini-Tastatur auf einem vielleicht kleinen Bildschirm alles einzutippen. Nein, ich habe die Möglichkeit, das alles per Spracheingabe zu machen. Das heißt also, vielleicht im Zug jetzt nicht die allereleganteste Lösung, weil viele Leute um mich herum sind. Aber generell kann man schon sagen, dass man ein Smartphone für solche Dinge durchaus und sehr komfortabel nutzen kann.
Und wenn ich das richtig weiß, dann haben fast alle Handys auch einen Notfallmodus. Und das ist, glaube ich, was besonders Interessantes für Leute, die sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Gesundheit oder die vielleicht nicht ganz so gut auf den Beinen sind.
Da kommen wir in so einen Bereich, wo so ein Smartphone sehr viel passive Dienste leistet. Das heißt, solange ich mein Smartphone an meinem Körper trage und vorher dafür Sorge getragen habe, dass gewisse Informationen hinterlegt sind, kann dieses Smartphone, und ich glaube, ich übertreibe da nicht, auch zum Lebensretter werden. Denn in Krisensituationen, wenn ich gesundheitlich angeschlagen bin und ich zum Beispiel auf der Straße, wird mir schwarz vor Augen, ich verliere das Bewusstsein, fall um, aus welchen Gründen auch immer, dann tut schnelle Hilfe oft Not. Und wenn Menschen da sind, die mir helfen und die das Smartphone sehen und man hat es vorher dementsprechend eingerichtet, das nennt sich bei den Smartphones Notfallassistent, dann kann man auch, wenn das Smartphone für andere Nutzer gesperrt ist, in diesem speziellen Fall gewisse Informationen abrufen, wie zum Beispiel, welche Medikamente nehme ich, wen soll man anrufen, wenn mir etwas passiert ist. Der Notarzt kann eine Medikamentenliste sich aufrufen, damit er weiß, das muss ich machen, um dem Nutzer des Smartphones jetzt schnellstmöglich und richtig helfen zu können.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Stiftung Digitale Chancen erfahren möchten, dann können Sie das im Internet unter digitale-chancen.de. Alle Links zu den Inhalten jeder Folge finden Sie unter www.senioren.telefonica.de. Diesmal unter anderem zum Download und zu Informationen über die Corona-Warn-App und zu einigen Online-Ratgebern für Senioren. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann wird es darum gehen, wie man echte von falschen Informationen im Internet unterscheiden kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Machen Sie es gut und bis dann!